Südwestradio.
Hallo und guten Abend. Heute 2 Wochen nach Herbstanfang und heute am Erntedankfest und 2 Wochen vor Herbstferienbeginn. Ja, wir haben es doch wirklich gut getroffen in diesem Jahr. Erst der lange Sommer, dann die vielen Feiern im Laufe des Jahres und jetzt wollen wir doch wenigstens von einer berichten. Etliche Münsteraner versammelten sich am 11. September in der Stadtbücherei, um der Lesung der Afghanin Elham Sayed Hashemi zu lauschen. Wahrlich ein ungewöhnliches Buch mit einem ungewöhnlichen Titel: Marok, die Frau eines Terroristen. Nun will ich Ihnen wohl den Mund wässrig machen, aber nicht eigentlich etwas über den Inhalt verraten. Was mich an dem Buch und seinem Inhalt fesselte, war der Hintergrund, vor dem die Geschichte spielt. Eine Zeit in kriegsähnlicher Situation, wo keiner seines Lebens sicher ist, wo Terror und Bedrohung an der Tagesordnung sind und Körper und Seele der Zerstörung nahe. Sie schildert die große Angst, der sie und ihre Schwester tagtäglich auf dem Weg zur Uni ausgesetzt sind und weswegen sie und ihre Schwester täglich vom Vater zur Uni gebracht und wieder abgeholt werden. Ähnliche, gefahrvolle, bedrückende Situationen weiß ich von Zeitzeugen im Zweiten Weltkrieg zu berichten, die mit Mühe und Not der todesähnlichen Lage entkamen. Elham Sayed Hashemi beschreibt in ihrem Buch in Bildern genau die Situation, in der die Deutschen im und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sich befanden.
We'll be right back.
Gerade in dieser Zeit, 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, erinnern wir uns an die schlimme Zeit nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Zeit darf nicht vergessen werden, wie sagte Esther Bejarano, eine der wenigen noch lebenden jüdischen Zeitzeugen, unlängst zu Schülern: Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Wie ähnlich die Zeit und das Erleben der Menschen sind, berichtete Elham Sachet Hashami am Tag der Heimat am Sonntag, den 22. September, in der Rüstkammer des Rathauses. Hören wir einmal in ihren Bericht hinein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Elham Sayed Hashemi, geboren im Iran und aufgewachsen in Afghanistan. Wie meine um ein Jahr ältere Schwester studierte ich Humanmedizin an der Kabul Medical University. Mein Vater, unser größter Unterstützer, fuhr meine Schwester und mich jeden Morgen zur Universität und jeden Abend holte er uns wieder ab und gewährte uns mit enormem Rückhalt Bildung und Emanzipation. Als Folge eines lebensbedrohlichen Vorkommnisses, nächtlichen Überfall.
Ich lese weiter. Als Folge eines lebensbedrohlichen Vorkommnisses, nächtlichen bewaffneten Überfalls an uns und der darauf folgenden Bedrohung, beschloss meine Mutter, Afghanistan zu verlassen. 2009 floh ich gemeinsam mit meinen Geschwistern und meiner Mutter aus Afghanistan. Ein finanziell, körperlich und seelisch belastender Versuch auf der Suche nach Sicherheit, die wir hier in Deutschland fanden. Der Weg auf der Suche nach einer heilen Welt ist nicht einfach. Immer mehr Menschen versuchen, von der Türkei aus auf den griechischen Inseln und damit in der EU Zuflucht zu finden. Der Weg über das Mittelmeer war im Jahr 2014 nach einer Studie der Internationalen Organisation für Migration die weltweit gefährlichste Route für Migranten. Gerade jetzt im Herbst wird die Flucht über das Mittelmeer immer gefährlicher. Schlepper bieten einen Rabatt an, wenn sich die Flüchtlinge bei Sturm auf die Boote begeben. Laut der Website Statista.com ist die geschätzte Anzahl der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge in den Jahren von 2014 bis zum 2. August 2019 rund 18.800 Toten, abgesehen von der Anzahl der Vermissten. Frau Hashemi berichtet weiter: Das Leben in Afghanistan ist zutiefst geprägt vom Kampf ums Überleben. Ein täglicher Kampf, lebendig nach Hause zurückzukehren, gezwungen zu sein, all den bitteren Erfahrungen, surrealen Beobachtungen hinzunehmen und weiterzumachen. Die Erfahrungen, die mich bereits als eine 16-Jährige dazu bewegten, meine Eindrücke von den grauenvollen Geschehnissen, unter denen mein wunderschönes Land seit fast 40 Jahren zu leiden vermag, aufs Papier zum Ausdruck zu bringen und somit in meinen eigenen Fantasien Antworten auf die Fragen zu finden, die mich alltäglich quälten. So entstand mein erster Roman, Marok, die Frau eines Terroristen. Ein semi-autobiografischer Roman, den ich in Deutschland allmählich in die deutsche Sprache übersetzte, später von einem professionellen Lektor lektorieren ließ und heute dank Agenda Verlag als ein Buch in der Hand halten darf.
Thank you.
Die Grüße des Oberbürgermeisters überbrachte der Ratsherr Stefan Leschniok.
Liebe Roswitha Möller, liebe Frau Hashemi, liebe Frau Regierungspräsidentin Feller, liebe Sibylle Benning, lieber Dietrich Aden, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Beggett, wir sehen uns ja nächste Woche bei den Braunsbergern. Auch Sie herzlich willkommen hier. Ich darf Ihnen die besten Wünsche ausrichten, unseres Oberbürgermeisters Markus Lewe, des ganzen Rates der Stadt Münster und der Verwaltung der Stadt Münster. Es ist gute und schöne Tradition, dass der Tag der Heimat, der in Deutschland, aber auch in Münster eine lange Geschichte hat, regelmäßig hier am Tag der Heimat in Münster begangen wird. Früher hier neben uns im großen Festsaal, heute in der Rüstkammer des Rathauses. Roswitha, du hast vorhin darauf hingewiesen, die Zahl der Teilnehmer dieser Veranstaltung wird naturgemäß kleiner, auch wenn wir heute hier eigentlich eine ganz schöne Runde sind. Das liegt in der Natur der Sache. Die Bekenntnisgeneration, die Erlebnisgeneration, Entschuldigung, wird kleiner. Und die Bekenntnisgeneration, die nachfolgende Generation, hat eigentlich nie so diese Verbindung zu den Vertriebenen gefunden, dass ein Ausgleich an Personal hat stattfinden können. Gleichwohl meine ich, dass wir, und damit meine ich jetzt Sie hier als Erlebnisgeneration, dass wir trotzdem positiv in die Zukunft sehen können, weil eine Sache heute, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung erfährt, als sie es viele Jahre erfahren hat. Ich kann mich hier an Veranstaltungen erinnern, die rappelvoll waren bis zum letzten Platz, wo Leute gestanden haben. Dann ist der Tag der Heimat, hat stattgefunden mit viel Brimborium, mit großen Reden, musikalischer Begleitung, mit Tanz, eine wirklich sehr beeindruckende Veranstaltung. Und am nächsten Tag ist man zur Tagesordnung übergegangen, weil eines nicht die Bedeutung hatte, die es heute hat, der Begriff der Heimat. Und wenn eines heute Konjunktur hat, das werden Sie alle durch die Medien mitbekommen, das werden Sie alle auch durch die Zeitungslektüre mitbekommen, dann ist es der Begriff der Heimat. Und ich glaube, das können die Vertriebenen, die diesen Begriff lange Jahre, ich will nicht sagen allein, aber als wenige in Deutschland hochgehalten haben, ich glaube, da können die Vertriebenen drauf stolz sein, dass sie auch ein Stück weit dafür gesorgt haben, dass Heimat heute eine ganz andere Bedeutung in Deutschland hat und eigentlich die Bedeutung in Deutschland hat, die dieser Begrifflichkeit auch gebührt. Wir haben heute, oder ich kann das jetzt als Ratsherr hier in Münster auch sagen, wir haben inzwischen einen Heimatpreis ausgelobt. Die Bewerbungen laufen gerade. Sie werden es vielleicht sogar an den Litfaßsäulen gelesen haben, dass man sich dort bewerben kann. Wir haben einen Heimatminister auf Bundesebene inzwischen, Horst Seehofer. Wir haben mit Frau Scharrenbach unter anderem auch Heimatministerin in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, der Begriff Heimat ist auch auf der politischen Ebene ganz anders angekommen, als er viele Jahre verankert war. Und ich glaube, das alles kann uns positiv in die Zukunft gucken lassen. Gleichwohl wünsche und hoffe ich, dass wir hier noch viele gemeinsame Festveranstaltungen feiern können zum Tag der Heimat. Man wird sicherlich, da sind wir ja auch in Gesprächen, man wird sicherlich gucken müssen, wie das von der Organisation her abläuft. Ich glaube, es ist auch richtig und gut, dass wir auch mal über den Tellerrand hinwegschauen, dass wir hier heute mit Frau Hashemi jemanden haben, der auch aus einer ganz anderen Situation, aus einer persönlichen Situation berichten kann. Das ist gut und wichtig und das eröffnet uns auch neue Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wir sollten zusehen, dass wir auch diesen wichtigen Tag in Münster weiter begehen können. Und ich glaube, da werden wir alle gemeinsam dran arbeiten, dass das auch in Zukunft seinen Stellenwert haben wird. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine gute Feststunde und freue mich dann auch gleich auf die Festrede von Frau Regierungspräsidentin Feller. Vielen Dank.
Stefan Leschniuk sprach gerade die derzeitige Situation an. Seit 2017 gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, sowie einen Bundesminister, Horst Seehofer. Beide kümmern sich sehr um das Wohl der Menschen in der Bundesrepublik. Auch sieht man mehr und mehr Sendungen im Fernsehen, die verschiedene Landschaften und Gebiete vorstellen, in denen Menschen zu Hause sind, die ihnen Heimat bieten. Ganz abgesehen von der Radiosendung im WDR 4, wo man des Öfteren hören kann, was jemand an seiner Heimat schön und lebenswert findet und warum. Zum Beispiel sagt der Sänger Peter Maffay: Die Heimat riecht man. Sänger Peter Maffay kann seinen Geburtsort am Geruch erkennen. Nichts riecht wie die Heimat, sagte der Sänger am Sonntag in einem Interview mit dem hessischen Radiosender Hit Radio FFH. Nach vielen Jahren Abwesenheit sah er kürzlich in seiner rumänischen Heimatstadt Brasov, Kronstadt, zurückgekehrt. Als ich jetzt dort war, ich schwöre, du hättest mir die Augen zubinden können, ich hätte dir sagen können, das riecht nach Kronstadt. Dort war Maffay vor 70 Jahren geboren worden. Die Festansprache hielt Regierungspräsidentin Dorothee Feller, Regierungsbezirk Münster.
Sehr geehrter Frau Möller, vielen Dank für die Glückwünsche zu meiner Wahl als Bezirksvorsitzende des Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge hier für den Regierungsbezirk Münster. Und danke, dass Sie seit 30 Jahren Mitglied des Volksbundes sind. Wir haben am Freitagnachmittag in der Mitgliederversammlung, Sie waren dabei, jemand das goldene Ehrenkreuz verliehen, der seit 70 Jahren sich im Volksbund engagiert. Und der war mit 96 noch recht Träger dabei, kann man sagen, von daher schaffen Sie Ihre 40, 50 Jahre Mitgliedschaft locker. Sehr geehrter Herr Leschnikow, als Vertreter der Stadtverwaltung, sehr geehrte Frau Benning, als Vertreterin des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Der Tag der Heimat jährt sich in diesem Jahr zum 70. Mal. Zum 70. Mal gedenken wir derjenigen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer von Flucht und Vertreibung geworden sind und dadurch ihre Heimat verloren haben. Der Tag der Heimat ist damit lange auch ein Tag des Zwiespalts gewesen. Denn in Deutschland ist das Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg zugleich eng verknüpft mit der Haltung zur Schuld der Deutschen zur Zeit des Nationalsozialismus. Doch gerade weil wir die Schuld der Deutschen nicht ausblenden, dürfen und müssen wir uns auch an diejenigen Deutschen erinnern, die ebenfalls unter den Folgen des Krieges und der Nachkriegszeit gelitten haben. Damit besteht zugleich ein untrennbares Band zwischen dem Tag der Heimat und dem Nationalen Gedenktag am 20. Juni, mit dem wir seit 5 Jahren in Deutschland der eigenen Opfer des Zweiten Weltkrieges gedenken. Für Sie als Mitglieder des Bundes der Vertriebenen ist dies ein sehr wichtiger Tag. Denn er gibt Ihnen nicht nur weniger als die offizielle Legitimation der Trauer. Er gibt Ihnen die Bestätigung, dass es richtig und wichtig ist, an die Opfer in den eigenen Reihen zu denken. Er gibt Ihnen die Bestätigung, dass auch Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte es wert sind, dass man sich an ihre Geschichte und das ihnen begangene Unrecht erinnert. Und vor allem aber zeigt der offizielle Gedenktag, dass Sie mit Ihrem Gedenken nicht alleine sind. Bis zu 14 Millionen Deutsche aus Ostpreußen, Pommern, Nieder- und Oberschlesien, Westpreußen und Danzig, Ostbrandenburg, Böhmen, Mähren, aus dem Posener Land und aus vielen anderen Gegenden in Mittel- und Südosteuropa verloren am Ende des Zweiten Weltkrieges durch Flucht und Vertreibung ihre Heimat. Wer nicht selbst vor dem Krieg floh, wurde Opfer von Hass und Vergeltung. Angriffe, Misshandlung, Vergewaltigung waren an der Tagesordnung. Vor dem Hintergrund dieser Geschehnisse erscheint es unglaublich, dass der Gedenktag erst 2015 eingeführt worden ist. Doch erst seit wenigen Jahren rückt die Erkenntnis mehr und mehr in unser Bewusstsein, dass auch die 14 Millionen Deutschen letztlich Opfer des Zweiten Weltkrieges gewesen sind, die in Erinnerung bleiben müssen. Meine Damen und Herren, 70 Jahre ist eine lange Zeit. Da mag sich manch einer fragen, ob es noch sinnvoll ist, immer in die Vergangenheit zu schauen und auf das Geschehene zurückzublicken. Haben wir nicht bereits mit den Herausforderungen der Gegenwart genug zu tun? Müssen wir uns da noch um unsere Geschichte kümmern? Doch je weiter wir uns von dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges entfernen, desto wichtiger wird es, dass wir die Erinnerung bewahren. Und der Tag der Heimat ist viel mehr als nur die bloße Erinnerung an Geschehnisse, die bereits Jahrzehnte zurückliegen. Der Tag der Heimat ist Gedenken, Erinnerung und Prävention zugleich.
Den Jugendlichen heute sind Krieg, Flucht und Vertreibung, Hunger und Not fremd. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Da müssen Menschen aus fremden Nationen und Religionen kommen und uns erzählen, wie Flucht und Vertreibung geht. Zum Beispiel Hames Aro aus Syrien vor 2 Jahren am Tag der Heimat oder Aya Ebten aus Lettland im letzten Jahr oder eben Elam Sayed Hashemi aus Afghanistan in diesem Jahr. Sie können alle nachvollziehen, wie es ist, die eigene Heimat unter Gewalt verlassen zu müssen. Vielleicht können junge Leute aus Vertreibungsgebieten heutzutage in die Schulen eingeladen werden, um aus ihrem Leben zu erzählen. Das könnte eine Brücke sein, ältere Menschen, Großeltern besser zu verstehen. Hören wir noch einmal in die Ansprache der Frau Regierungspräsidentin hinein.
Während für unsere Großeltern und Urgroßeltern Bombenangriffe, Flucht, Vertreibung leider zum Alltag gehörten, kennen junge Menschen heute ausschließlich den Zustand des Friedens. Und dennoch, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind weltweit mehr als 25 Millionen Menschen einem Krieg zum Opfer gefallen. Wir hier hatten das unglaubliche Glück, davon verschont zu bleiben. Die Europäische Union steht derzeit vielfach in der Kritik. Seit ihrer Entstehung 1950 mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist sie niemals so kritisiert und hinterfragt worden wie in der heutigen Zeit. Man mag mit der Institution Europa nicht immer konform gehen. Eines hat sie jedoch erreicht: ein friedliches Miteinander der europäischen Mitgliedstaaten von einer bisher nie dagewesenen Dauer. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr steht der Tag der Heimat unter dem Leitwort Menschenrechte und Verständigung für Frieden in Europa. Und dieses Leitwort zeigt, dass der langjährige Frieden in Europa keineswegs mehr selbstverständlich ist. Wieder einmal erleben wir Egoismus, Populismus und Fundamentalismus sowohl innerhalb einzelner Staaten als auch im Umgang der Staaten untereinander. Und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wieder einmal wird die Demokratie als Grundprinzip unserer Verfassung in Frage gestellt und torpediert. Und wieder einmal findet sich eine erschreckend große Anhängerschaft für diese Art des Umgangs und der Staatenführung. Und mit diesen wiederkehrenden Verhaltensweisen kehren auch die fast schon zwangsläufig damit einhergehenden Folgen wieder. Weltweit befinden sich derzeit 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder unter 18 Jahren. Die Anzahl derjenigen, die unfreiwillig ihre Heimat verlieren, ist damit so hoch wie nie zuvor. Und von dieser enormen Anzahl geflüchteter Menschen stammen insgesamt 67% aus gerade einmal 5 Ländern. So stammt der mit Abstand größte Anteil der Flüchtlinge aus Syrien. Aber auch aus dem Südsudan, dem Jemen, dem Irak und der Ukraine fliehen die Menschen aktuell vor Krieg, Verfolgung, Diskriminierung und Hunger. Auch hier in Deutschland spüren wir diese Auswirkungen. Seit 2014 haben fast 2 Millionen Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. 2018 lebten mehr als 1,7 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Das sind fast 2% unserer Bevölkerung. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir diese Zahlen hören, wird einmal mehr die Notwendigkeit deutlich zu Solidarität und zu gemeinsamen Zielen bei der Prävention und Lösung von Krisen. Dafür ist es durchaus ein richtiger Ansatzpunkt, die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. Nur wenn es uns gelingt, in den Herkunftsländern stabile und vor allem sichere Verhältnisse herzustellen, kann langfristig verhindert werden, dass Menschen ihre Heimat aufgeben müssen. Doch Ursachenbekämpfung alleine ist nicht ausreichend, um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Es sei auch dahingestellt, ob wirklich jede betroffene Regierung in den Herkunftsländern letztlich bereit ist, die Missstände abzustellen. Jedenfalls aber müssen wir auch ein Augenmerk auf diejenigen Menschen richten, die sich bereits auf den meist lebensgefährlichen Weg gemacht haben. So ist es mit unserer Wertordnung nicht vereinbar, Flüchtlinge und Vertriebene aus Krisen und Kriegsgebieten schlichtweg an der Grenze zurückzuweisen. Das Recht auf Asyl ist im deutschen Grundgesetz fest verankert. Daneben enthält unsere Verfassung weitere Grundprinzipien, die uns verpflichten, den Schutzsuchenden mit Solidarität zu begegnen.
Zum Begriff der Heimat sagte Frau Feller Folgendes.
2007 stand der Tag der Heimat unter dem Leitwort Heimat ist Menschenrecht. Und darin genau liegt unsere aktuelle Aufgabe, den Schutzsuchenden eine neue Heimat zu geben. Doch ist das überhaupt möglich? Ist Heimat nicht der Ort, an dem ich aufgewachsen bin? Kann die Heimat auch fernab des Herkunftslandes liegen? Meine Damen und Herren, es existieren unterschiedliche Definitionen zum Begriff der Heimat. Eine davon lautet: Heimat ist ein Ort, an dem man aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlen. In dieser Definition stecken Chance und Aufgabe zugleich. Es bedeutet, geflüchtete und vertriebene Menschen haben die Möglichkeit, auch außerhalb ihres Geburtsortes eine neue Heimat zu begründen. Es bedeutet aber auch, dass sie sich hier zu Hause fühlen müssen. Also ein Teil der Gemeinschaft, ein integrierter und fester Bestandteil der aufnehmenden Gesellschaft werden müssen. Die Vertriebenen haben nach dem Zweiten Weltkrieg selbst sehr intensiv daran gearbeitet, in ihrem jeweiligen Ankunftsort eine neue Heimat zu begründen, so wie Sie hier in Münster und im Münsterland. Sie haben trotz aller schrecklichen Erlebnisse, trotz der Trauma und trotz aller Schwierigkeiten vor Ort mit viel Einsatz und Tatendrang dabei mitgeholfen, ein völlig zerstörtes Deutschland wieder aufzubauen, ohne dabei ihre Wurzeln zu vergessen. Sie sind dadurch zu einem untrennbaren Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Jetzt stehen wir abermals vor der Herausforderung, eine große Anzahl von Menschen, die in einer fremden Kultur aufgewachsen sind, in unsere Gesellschaft zu integrieren und ihnen eine neue Heimat zu geben. Die enorme Bedeutung einer erfolgreichen Integration von Flüchtlingen kann nicht hoch genug herausgehoben werden. Denn immer dort, wo die Integration endet, beginnt gesellschaftlicher Unmut. Und zwar sowohl bei den Flüchtlingen als auch in der aufnehmenden Gesellschaft. Und wo ein steter Unmut herrscht, dem niemand etwas Positives entgegenhält, dort entsteht ein gefährlicher Nährstoff für populistische Parolen. Wer also glaubt, Geschichte könne sich nicht wiederholen, der mag einen wachsamen Blick in die aktuelle Tagesgeschehen werfen. Sie wiederholt sich bereits. Fraglich ist nur, ab wann wir beginnen, die Geschichte neu zu schreiben.
Die Regierungspräsidentin wandte sich nun direkt an die Mitglieder im Bund der Vertriebenen. Frau Feller zitiert: Der Gesetzgeber hat im Bundesvertriebenengesetz einen klaren Auftrag formuliert. Bund und Länder haben das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten. Und zu dieser Verpflichtung stehen wir, so Frau Feller. Auch die Bezirksregierung Münster wird Sie, die Vertriebenen, immer in ihrem Bestreben unterstützen, die Kultur ihrer Herkunftsländer zu erhalten und die Erinnerung wachzuhalten. Und als letztes?
Der Bund der Vertriebenen zeichnet sich durch einen überwiegenden Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeitern aus. Und dieses ehrenamtliche Engagement ist es, das ich ganz besonders heute hervorheben möchte. Denn es ist inzwischen immer schwerer, Menschen davon zu überzeugen, sich für andere einzusetzen und über die eigenen Verpflichtungen hinaus tätig zu werden. So ist bereits von einem drohenden Kollaps des Ehrenamtes die Rede. Und dabei sind wir in vielen Lebensbereichen zwingend auf Menschen angewiesen, die sich freiwillig für ihre Menschen und Mitmenschen engagieren. Sei es in der Pflege, in der Jugendarbeit, in der örtlichen Politik oder im Katastrophenschutz. Oder eben in Vereinen wie dem Bund der Vertriebenen, um sich für Themen einzusetzen, die für unsere Gesellschaft von hoher Bedeutung sind. Nur durch das Ehrenamt funktioniert unser gesellschaftlicher Zusammenhalt. Neben der inhaltlichen Bedeutung des Ehrenamtes stärken Sie durch Ihr Engagement aber auch fast selbstverständlich das Gemeinschaftsgefühl. Ein Nebeneffekt, der gerade in der aktuellen Zeit immer relevanter wird. Wir leben in einer immer globaler werdenden Welt, die zugleich immer schnelllebiger wird. Da werden die eigene Gemeinschaft vor Ort und der Zusammenhalt in der Gemeinschaft immer wichtiger. Der Bund der Vertriebenen ist ein gutes Beispiel für eine solche Gemeinschaft, die Menschen auffängt. Daher danke ich Ihnen ausdrücklich und sehr herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement, das Sie nicht nur für die Vertriebenen und ihre Angehörigen, sondern für unsere ganze Gesellschaft erbringen. Zugleich ermuntere ich Sie, sich auch weiterhin mit diesem Engagement für die Erinnerung an unsere Geschichte einzusetzen. Vielen Dank.
Stern ist erwacht in einer Winternacht. Er leuchtet auf die ganze Welt. Das Dunkel in uns wird erhellt. Und plötzlich strahlen Kinderaugen, die noch an wahre Wunder glauben. Zauber legt sich übers Jahr. Weihnachten ist jetzt ganz nah und doch fehlt mir eines noch. Ich wünsche Jerusalem den Frieden, dass Liebe die Waffen mal besiegt. nach all den ungezählten Tränen hat Jerusalem das längst verdient. Ich wünsche Jerusalem die Hoffnung auf ein Leben ohne Angst und ohne Leid, dass Hass und Krieg die Herzen nie verschließen. Jerusalem, der Weg ist noch so weit, doch einmal kommt die Zeit. In mir wächst die Hoffnung, doch ist sie klein und schwach. Wie ein Grashalm, so gibt sie den wilden Stürmen nach. Doch irgendwann wird sie zum Baum und daraus wächst ein neuer Traum. Einmal wird Jerusalem den Frieden sehen. Ich wünsche Jerusalem den Frieden, dass Liebe die Waffen mal besiegt. Nach all den ungezählten Tränen hat Jerusalem das längst verdient. Ich wünsche Jerusalem die Hoffnung auf ein Leben ohne Angst und ohne Leid, dass Hass und Krieg die Herzen nie verschließen. Jerusalem, der Weg ist noch so weit, doch einmal kommt die Zeit.
Gestatten Sie mir bitte, dass ich Ihnen noch einen Erlebnisbericht eines Deutschen aus Russland vorstelle, erinnert von seiner Tochter Emilia Welker.
Ich möchte Ihnen etwas aus den Erinnerungen meines Vaters vorlesen. Bisschen lauter, ne? Ist das okay? Okay. Also es wird bestimmt sich auch ein bisschen holprig anhören. Aber ich wollte nichts am Wortwahl meines Vaters ändern. Also, ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie mein Leben von den Jungen bis in den alten Jahren verging. Ich bin am 29. August 1924 im Kanton Unterwalden im Dorf Bettinger geboren. Dort sind auch meine Urgroßväter geboren und aufgewachsen und verstorben. Wir hier in Deutschland waren wir auch an der Wolga immer Bauer. Mein Vater war Mittelbauer. Er hatte zwei Pferde und einen Wagen, einen Pflug, Egen und auch eine Kuh und zwei Schweine und Schafe. Die Pferde, den Pflug und Egen und noch kleine Kleinigkeiten hat er ins Kollektiv abgegeben, weil in den 30er Jahren alle wolgadeutschen Bauern ins Kollektiv eintreten mussten. Ich kann mich erinnern, wie ich noch Schüler war und in die Schule ging. Und im Sommer habe ich im Kollektiv gearbeitet. In der Schule haben wir alle Fächer auf Deutsch gelernt. In der Woche bekamen wir 4-5 Stunden auf Russisch. Und da mussten wir Russisch schreiben und lesen lernen. Da waren russische Lehrer und Lehrerinnen, dank denen wir etwas lesen und sprechen konnten. Und als wir nach Sibirien kamen, war es für uns schon etwas leichter. So habe ich alle Sommer gearbeitet bis 1941, als der Krieg angefangen hat. Und schon ein paar Tage später kam ein Erlass, dass die Wolgadeutschen aus ihrer Heimat nach Sibirien und Kasachstan ausgesiedelt werden. Und ich kann mich erinnern, an anderen Tag kamen schon Soldaten und Offiziere in unser Dorf. Sie waren bewaffnet und sie hatten Befehl, Ordnung zu halten. Sie dachten, dass wir gegen sie gehen werden. Aber unser Volk war sehr geduldig. Und ich habe bekommen zwei Pferde und einen Wagen und musste unsere Leute von den Nebendörfern mit ihren wenigen Sachen, die sie mitnehmen konnten, auf unseren Wagen laden und in die Stadt, die von uns 120 Kilometer weiter war, bringen. Aber ich kann nicht vergessen, so viele Wagen und Pferde, wie ich damals gesehen habe, habe ich nicht mehr gesehen. Am 24. September sind wir, seine Familie, von unserer Heimat abgefahren. Offiziere und Soldaten haben uns bis nach Sibirien begleitet. Ich kann mich erinnern, als wir am 3. Oktober in Sibirien ankamen, haben uns Hakassen mit Pferdenwagen empfangen. So kam ein Hakasse zu meinem Vater und hat ihn herum angeschaut und sagte meinem Vater, warum habt ihr keine Hörner und Schwänze? Da fragte mein Vater, wer hat euch gesagt, dass wir Hörner und Schwänze haben? Und der Hakasse sagte, ja, in der Zeitung ist es geschrieben, alle Hitlerfaschisten haben Hörner und Schwänze.
So war also die kommunistische Bezeichnung für die Deutschen, faschistische Teufel.
Und 4 Monate später kam ein neuer Erlass und wir wurden ins Lager gebracht, die sogenannte Todarmee.
Die Todarmee war ein Arbeitslager für die Russlanddeutschen, aus Sorge, sie könnten sich mit der einmarschierenden deutschen Armee verbünden und sie im Untergrund unterstützen. Die Männer kamen in mit Stacheldraht verbarrikadierten Baracken, bewacht von russischen Soldaten mit Hunden wie Schwerverbrecher. Dabei waren die Russlanddeutschen, wie man sie nennt, doch von der Kaiserin Katharina der Großen nach Russland eingeladen worden, zu siedeln, das Land urbar und zu einer blühenden Region zu machen. Die Leute wollten in ihrer neuen Heimat in Ruhe und Frieden leben, doch die politischen Verhältnisse ließen es nicht zu. Und jetzt vielleicht noch etwas Aktuelles. Sie haben bestimmt zur Kenntnis genommen, dass es einen Heimatpreis gibt. Unter dem Motto Heimat Europa stärken wird erstmals ein Heimatpreis verliehen. Achten Sie mal auf die Litfaßsäulen, Aushänge und Flyer. Die Verleihung wird vom Nordrhein-Westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gefördert, das auch die Gelder zur Verfügung stellt. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober. Auch der Bürgermeister von Münster beteiligt sich an der Werbung für die Heimat Münster. Er sagt, Apotheken sind ein Stück Heimat. Die EHK Nordwestfalen, der Handelsverband NRW und die Sparkasse beteiligen sich an der Werbung Heimat shoppen, zum Beispiel in Münster und Telgte. Wer weiß, wo noch? Die Heimatzeitung der Deutschen aus Russland wirbt mit Helene Fischer in Stuttgart. Bestatter werben mit Trauer braucht eine Heimat. Und so weiter und so fort. In diesem Sinne unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo. Wir hören uns wieder, wie immer, an jedem ersten Sonntag im Monat, das ist der 3. November um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Sie hörten Roswitha Möller am Mikrofon und Fabian Lickes in der Technik. Alles Gute und tschüss.
My friends, please hear me do. I've got a message just for you.